Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Tauffamilie, das ist ja schon interessant. In der Bibel wird nicht der Kopf als das Zentrum unserer Persönlichkeit angesehen, wie man vielleicht so meinen könnte, der Kopf, wo doch das Gehirn steckt oder stecken sollte, da ist man sich bei manchen nicht ganz so sicher, der Kopf, wo unser Verstand sitzt, wenn er denn da ist. Nein, das ist in der Bibel nicht das Zentrale eines Menschen, sondern das Herz. Das Herz steht im biblischen Sprachgebrauch für unsere Identität, für unser Fühlen, für unser Wollen, für unseren Glauben, für unser Ich. In unserer Alltagssprache hat sich das ja irgendwie noch so ein Stückchen erhalten. Wir sagen ja auch manchmal, hör auf dein Herz, hör auf dein Herz. Jemand sagte zu mir mal, hör immer auf dein Herz. Außer die Bäckerin sagt, ich empfehle Käsekuchen, dann hör auf die Bäckerin. Aber gut, das sind nun Ausnahmesituationen. Hör auf dein Herz ist schon eine ganz gute Richtlinie. Noch besser ist es, hör auf Gottes Wort, hör auf Gottes Herz. Heute bekommen wir einen tiefen Einblick in das Herz Gottes und in das Herz eines Menschen. Und es ist, ich habe es in der Begrüßung schon angekündigt, Daniel. Daniel, von dem wir ja schon so viel gehört haben in unserer Daniel-Predigtreihe. Daniel ist ein Mensch, der versuchte, ganz nach dem Herzen Gottes zu leben, dem es ein Anliegen war, eine ganz enge, intensive Verbindung, eine Beziehung zu Gott zu haben, zu halten und zu leben. Eine Verbindung eben von Herz zu Herz. Von Herz zu Herz sagen wir ja bei einer Beziehung, die eben nicht nur oberflächlich ist, sondern die wirklich in die Tiefe geht, die geprägt ist von Vertrauen, von echter Liebe. Und so war das bei Daniel. Das war nicht einfach so ein Kopfglaube. Ach ja, irgendwas wird's da wohl geben. Irgendein Gott. Wie mir neulich mal jemand gesagt hat, und ich habe es auch schon mal erzählt, ach, Herr Pastor, ich bin ja auch gläubig. Ich glaube schon, dass es da irgendein höheres Wesen geben muss. Und da habe ich mich erinnert, dass der alte Pastor Kemner von Greling, der hat immer gesagt, ein höheres Wesen, es reicht nicht, an ein höheres Wesen zu glauben. Die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen, wenn sie da oben so lang turnt. Nein, ein höheres Wesen reicht uns nicht. Irgendeine Vermutung, ein vages Ahnen, das ist nicht Glaube im biblischen Sinn, sondern Glaube hat im Herzen eines Menschen seinen Sitz. Von Herz zu Herz. Das ist Glaube. Nun bekommen wir in diesem Kapitel 9 vom Buch Daniel einen tiefen Einblick in das Herz Daniels und in das Herz Gottes. Wir lesen dort von einem ganz großen, einem großartigen Gebet, das Daniel betet. Und ich habe drei Gedanken, drei Punkte dazu. Das erste, bei Gott kann ich mein Herz ausschütten. Bei Gott kann ich mein Herz ausschütten. Daniel ist inzwischen ungefähr 80 Jahre alt. Und obwohl er unter mehreren Königen in Babylon und nun war eben ein persischer Oberregent Kyros am Drücker, obwohl er da gedient hatte und richtig eine gute Stellung hatte, Karriere gemacht hat. Also er hat alles erreicht, was man sich im Leben vorstellen kann. Er hätte jetzt gemütlich, dankbar seinen Ruhestand genießen können und auf sein Leben zurückblicken können, voller Glück. Nein, das hat er nicht gemacht. In seinem Herzen sah es anders aus. Er war traurig, tief traurig. Wie kann das sein? Ihm ging es doch gut. Weil Jerusalem, die Stadt Gottes, in Trümmern lag. Daniel war in Babylon, weit weg. Er war damals als junger Kerl verschleppt worden von den Babyloniern, aber ihm war das Schicksal seiner Heimat nicht egal. Das Schicksal seiner Brüder und Schwestern dort, das Schicksal der Stadt Gottes, der Gemeinde dort in Jerusalem, das war ihm nicht egal, er war dann nicht gleichgültig. Denn Jerusalem lag immer noch in Trümmern, nun schon bald 70 Jahre. Und ich frage mich, wie geht es uns, wenn wir von der Not anderer hören? Von der Not etwa unserer Brüder und Schwestern, Christen, die in anderen Ländern brutal verfolgt, bedrängt, ja, ermordet werden. Es gibt Christenverfolgungen in so vielen Ländern dieser Welt, besonders in der islamischen Welt. Man kann die Zahlen nicht ganz genau sagen, aber man geht davon aus, dass mindestens 50 Millionen Christen weltweit verfolgt werden. Lässt das uns kalt? Haben wir uns an Schreckensnachrichten schon gewöhnt? Oder empfinden wir in unserem Herzen noch ein tiefes Mitleid und Mitgefühl, das uns zum Gebet führt? Oder wenn wir auch in unser eigenes Land sehen und merken, dass da auch nicht alles im Lot ist und dass da so manches an Werten, an guten christlichen Werten und an Glauben in Trümmern liegt, lässt uns das kalt oder treibt uns das ins Gebet? In Daniels Herz war über diese Situation keine Gleichgültigkeit, sondern eine tiefe Traurigkeit. Und ich lese uns mal die ersten Verse von diesem Kapitel. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes von dem Perserkönig Xerxes, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldäer, das ist Babylon, König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte in Trümmern. Und ich wendete mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du den Bund und die Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir sind von deinen Geboten abgewichen. Das sind die Worte, mit denen Daniel sein Gebet beginnt. Also man kann sagen, das, was ihn bewegt und beschäftigt, das schüttet er bei Gott aus. Er schüttet sein Herz aus. Und in Psalm 62, da steht das direkt so drin als eine Aufforderung an uns. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Gott ist unsere Zuversicht. Mach aus Sorgen ein Gebet. Ich weiß ja nicht, was deine persönlichen Sorgen so sind an diesem Morgen. Sind es Sorgen um andere Menschen wie bei Daniel? Oder sind es vielleicht auch Sorgen, weil man im eigenen Leben Probleme hat, weil da manches schiefgegangen ist? Was auch immer dich traurig macht, und wenn du heute Morgen gar nicht traurig bist, sondern ganz fröhlich, dann gibt es sicher auch andere Zeiten im Leben, wo du auch Traurigkeiten kennst. Und dann erinnere dich daran. Mach aus Sorgen ein Gebet. Schütte dein Herz bei Gott aus. Er hört dich, er liebt dich und er gibt dir Kraft. Das hat Daniel mehr als einmal erlebt in seinem Leben. Bei Gott kann ich mein Herz ausschütten. Doch nun das Zweite, da geht einem das Herz auf. Daniel bleibt nicht bei sich und dem ganzen Kummer. Nein, er versucht, die Beziehung zu Gott dadurch zu stärken, dass er im Wort Gottes studiert und forscht. Das haben wir hier gelesen, denn wenn hier von irgendwelchen Büchern die Rede ist, dann meint das die biblischen Schriften. Ich, Daniel, forschte in den Büchern, in den heiligen Büchern. Man könnte heute sagen, in der Bibel. Daniel forscht in der Bibel. Das ist doch erstaunlich, dass es damals, das war ein halbes Jahrtausend vor Christus, dass es damals schon die Bibel gab. In Vorformen, das Alte Testament, ja, heilige Schriften, das ewige Wort Gottes. Und Daniel forschte darin. Warum? Weil ihm dabei das Herz aufgeht, weil er dabei Gott besser kennenlernen konnte. Und auch wenn die Bibel uns heute oft schwer verständlich erscheint und manches fremd und rätselhaft, lass dich davon nicht abschrecken, forsche darin. Fang mit einfachen Teilen an, schau in den Psalmen, schau in den Evangelien und dann geht dir das Herz auf, weil du Gottes Taten erkennen kannst. Wenn Gedanken Mächte werden, wenn die Not anderer oder unsere eigene unseren Blick fesselt, dann lasst es uns so machen wie Daniel. Lasst uns in der Bibel die Verheißungen sehen und dann geht einem das Herz auf. Verheißungen der Bibel, die unzähligen schon Trost gegeben haben, etwa Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist doch eine Verheißung, die trägt, die Kraft gibt, die hilft. Oder Daniel schaut beim Propheten Jeremia nach. Der lebte nur kurz vor ihm, eine Generation etwa vor Daniel hat Jeremia gewirkt. Und da liest er in Jeremia, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Das hat ihn Daniel getröstet und dann liest er weiter und dann stößt er auf etwas Atemberaubendes. Er merkt, dass Gottes Wort nicht nur so ganz allgemein irgendwas dahin redet, sondern dass es in manchen Situationen ganz konkret werden kann. Und dann liest er tatsächlich eine Zahl. So spricht der Herr, so heißt es in Jeremia 29, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort Jerusalem zurückzubringen, an euch erfüllen. Als Jeremia das geschrieben hat, war das ungefähr im Jahr 605 vor Christus. Und inzwischen waren 70 Jahre fast um. Und Daniel liest das. Und er denkt, Gott, du hast es versprochen. Wann passiert es denn nun? Ich will es sehen, ich will es entdecken. Gott, du hast deine Verheißung gegeben. Ihr Lieben, genauso dürfen wir Gott auch an seine Verheißungen erinnern. Nicht, als ob Gott vergesslich wäre. Aber Gott freut sich darüber, wenn wir diese Verbindung zu ihm suchen. Und wenn wir diese Verheißungen Gottes ihm auch immer wieder vorhalten. Und da geht dem Daniel das Herz auf, denn er sieht, Gott meint es gut. Gott hat versprochen, uns, unser Volk, wieder zurück in unsere Heimat zu führen. Auch wenn um uns herum so viel in Trümmern liegt, lass dich davon nicht fertig machen, resigniere nicht, gib nicht auf. Ich weiß nicht, was die Trümmer in deinem Leben sind, so wie die Trümmer Jerusalems. Da ist vielleicht eine Beziehung zerbrochen. Das gibt es. Das gibt es auch bei gläubigen Menschen. Oder man hat jetzt durch Corona seinen Job verloren. Oder du bist zutiefst enttäuscht und traurig über den Weg deiner Kinder, die sich so ganz anders entwickeln, als du das dir erhofft hast. Sie gehen ihren eigenen Weg und du denkst, was habe ich mir alles vorgestellt? Meine Pläne, Wünsche und Träume liegen in Trümmern. Trümmer. Jerusalem war zu der Zeit ein Trümmerfeld. Ich habe auf meinen Reisen schon oft archäologische Ausgrabungsstätten besucht. Und hier habe ich mal ein Bild mitgebracht. Ich erinnere mich an eine Exkursion in Nordzypern. Bei Famagusta liegt das alte Trümmerfeld der antiken Stadt Salamis. Einst eine riesige, eine blühende Stadt und dann durch viele Kriege und durch den Lauf der Jahrhunderte zum Trümmerfeld geworden, wie Jerusalem zur Zeit Daniels. Man sieht, wie die einst prächtigen Säulen da herumliegen. Einige Säulen hat man für die Touristen nun wieder aufgestellt. Und dann spazierte ich mit meinem Freund durch die Trümmer. Und hier sieht man nochmal, das sieht ja dann doch schon ganz annehmlich aus. Man bekommt eine Ahnung von dieser Pracht und Herrlichkeit, die diese Stadt einst hatte. Aber ich dachte traurig, was ist doch daraus geworden? Nur noch ein Trümmerfeld. Was ist aus den Menschen geworden, die da einst gelebt haben? Und plötzlich mache ich eine Entdeckung. Man kann es hier schon ein wenig erahnen und jetzt kann man es ganz genau sehen. Ein Herz ist da zu sehen. Es ist geradezu unglaublich. Mitten in den Trümmern ist dort ein Herz, nämlich der marmorne Sockel einer Säule, die aus zwei Halbkreissäulen bestand. Das war für mich wie ein Zeichen, dass die Zerstörung nicht das Ende sein muss, dass es inmitten von Leid und Elend der Welt noch Liebe gibt. Das Herz Gottes, das für uns schlägt. Heinrich Heine, der große Dichter, hat mal gesagt, du fragst mein Kind, was Liebe ist, ein Stern in einem Haufen Mist. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Es gibt viel Mist in dieser Welt, aber wie ein heller Stern leuchtet die Liebe Gottes, sein Herz, mit dem er uns immer wieder zeigt, eure Trümmer sind nicht das Letzte, es gibt Hoffnung, ich kann aus den Trümmern was machen, ich kann es neu aufbauen. Und so ist Jerusalem ein Gleichnis für uns, denn genau das ist passiert. Nach diesen 70 Jahren, von denen Jeremia gesprochen hat, ist das nicht stark, wie Gottes Wort manchmal wirklich wortwörtlich in Erfüllung geht. Nach den 70 Jahren hat der Perserkönig Kyros ein Edikt, ein Befehl erlassen und hat gesagt, ihr Juden, ihr dürft zurück und ihr dürft eure Stadt wieder von Neuem aufbauen. Was Gott sagt, das geschieht. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Da geht einem doch das Herz auf. Und nun das Dritte. Gott hat dich ins Herz geschlossen. Gott hat dich ins Herz geschlossen. Wenn wir weiterlesen, dieses Gebet Daniels, dann merken wir, was dem Daniel hilft. Schon während des Betens kommt ihm die Erinnerung an all das Gute, was Gott ihm in seinem Leben und seinem Volk schon getan hat. Wir lesen weiter in Vers 15. Und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist. Wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Er sieht die Schuld seines Volkes, auch in seinem persönlichen Leben, obwohl ja Daniel ein frommer Mann war. Aber er sieht auch die große Treue und Güte Gottes. Und ich frage dich mal ganz persönlich, hast du schon mal Rückblick gehalten auf das, was Gott in deinem Leben dir Gutes getan hat? Daniel erinnert sich an die großen Taten Gottes, wie Gott Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Und woran erinnerst du dich? Ist das nicht ein Wunder, wenn ein Kind geboren wird? Ist das nicht auch Grund, Gott zu danken, ihn zu loben für seine große Tat, dass er der Maja das Leben geschenkt hat? Was sind deine persönlichen Wunder, für die du Gott danken kannst? An denen du erkennen kannst, Gott hat dich ins Herz geschlossen. Ich finde das so wertvoll, wenn wir auch in Schwierigkeiten nicht immer nur den Blick auf das Dunkle, auf das Negative, auf das Schlechte lenken, auch jetzt in der Corona-Zeit, sondern wenn wir auch dankbar werden für das, was gut ist. Menschen, die sind geneigt, wenn etwas schief geht, dann gleich zu sagen, oh Gott, mein Gott, wie kannst du das zulassen? Was habe ich nur getan? Bei Daniel ganz, ganz, ganz anders. Er ist auch in der Not immer noch dankbar. Trotz aller Trümmer Jerusalems ist Daniel Gott dankbar für das, was Gott Gutes getan hat. Und er macht Gott keine Vorwürfe, sondern er sieht die Schuld bei sich und seinem Volk. Meine Güte, da gibt es Menschen, die fragen ihr Leben lang nicht nach Gott, denen ist Gott schnurzepieps egal. Aber wenn dann was schief geht, wenn man an Krebs erkrankt oder ein Unfall passiert, dann kommt der Vorwurf, Gott, dich kann es ja nicht geben, sonst hättest du das nicht zugelassen. Aber vorher sich überhaupt nicht um Gott gekümmert, wie passt das zusammen? Daniel sieht auch bei sich und seinem Volk die Fehler. Und er sagt, Gott, wir haben wirklich gesündigt. Wir sind ja selber schuld an unserem Elend. Wir haben uns von dir abgewendet. Ihr Lieben, das bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, wenn etwas Schlimmes geschieht, dass das immer eine Strafe Gottes ist für böse Taten. Das ist Unfug. Aber es ist wichtig, dass wir auch unsere eigene Schuld erkennen, so wie Daniel es getan hat. Doch Daniel weiß auch, unsere Schuld, die uns von Gott trennt, ist nicht das letzte Wort. Er weiß, Gott ist barmherzig. Und deswegen lesen wir weiter, wie Daniel sagt, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Man könnte auch sagen und betonen, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, denn mit der ist es oft nicht weit her, sondern wir vertrauen auf deine große, und jetzt kommt das Herz Gottes, auf deine große Barmherzigkeit. Wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit, weil du uns ja liebst, und das weiß ich, daran halte ich fest. Und die Schuld ist nicht das letzte Wort, sondern Gottes große Liebe, seine Vergebung, sein großes Herz, in das er dich geschlossen hat. Gott ist gnädig und barmherzig. Darauf vertraut Daniel. Worauf vertraust du? Vertraust du auf deine eigene Frömmigkeit, auf deine Leistungen? Damit kommen wir nicht weit. Vertrau auf Gott. Er ist barmherzig. So wie wir es eben gesungen haben, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, die große Barmherzigkeit Gottes. Und was macht Gott? Wie zeigt Gott dem Daniel, dass er den Daniel wirklich in sein Herz geschlossen hat? Nun, wir lesen weiter. Eben, sagt Daniel, als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel. Und wer die Geschichte vorher kennt, der weiß, Gabriel ist ein Engel, ein Bote Gottes. Da flog also der Bote Gottes Gabriel, den ich zuvor schon in einer Vision gesehen hatte, dicht an mich heran. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zu helfen, um dir zum rechten Verständnis zu helfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. Wow, du bist von Gott geliebt. Das ganze Evangelium in einem Satz zusammengefasst. Das sagt Gott durch den Engel Gabriel dem Daniel und das sagt er heute Morgen jedem von uns. Und das sagt er auch der kleinen Maja. Maja, du bist von Gott geliebt. Das ist die Botschaft. Und wenn wir deinen Taufspruch hören, dann denken wir auch an diesen Engel Gabriel, den Gott gesandt hat. Denn um Engel geht's auch in deinem Taufspruch, Psalm 91, Vers 11. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. In diesem Spruch kommt auch zum Ausdruck, du bist von Gott geliebt. Von Herz zu Herz, von Gottes Herz geht diese Botschaft zu Daniels Herz und zu unserem Herzen. Du bist von Gott geliebt. Ich habe noch ein anderes Bild gefunden. Das hat nun nichts mehr mit diesem Trümmerfeld zu tun. Ich denke, wir sehen es gleich eingeblendet. Dieses Bild hat eine tolle Botschaft. Zwei Herzen. Von Herz zu Herz. Das ist ein großes Herz und ein kleines Herz. Das große Herz steht für das Herz Gottes. Das kleine Herz für dein und mein Herz. Und das sehen wir in diesem großen Herzen. Da ist so eine Lücke. Und die Lücke ist genauso, dass das kleine Herz da reinpasst. Das ist eine Botschaft, ihr Lieben, in Gottes Herz. Da ist eine Lücke. Er wartet darauf, dass du dein Herz in Gottes Herz hineinlegst. Er lädt dich ein, diese Liebe, die er dir zuspricht, die er dir in der Taufe zugesprochen hat, zu erwidern und selber zu sagen, ja, ich möchte auch an dich glauben, von Herz zu Herz. Wenn wir die Geschichte dann weiterlesen in Daniel 9, dann wird es etwas kompliziert. Das können wir hier in der Predigt nicht weiterentwickeln, das wäre eher was für die Bibelstunde. Aber nur ganz kurz, Daniel sieht in einer Vision und hört es von dem Engel Gabriel. Er sieht weit in die Zukunft und dann sieht er eine Zahl 62 Jahrwochen und man kann das erklären, man kann das deuten und dann landet man nach dieser Zahl 7 mal 62, dann landet man in der Zeit Jesu. Und dann spricht der Engel zu Daniel, dann kommt ein Gesalbter, ein Fürst, der wird das Reich Israel aufbauen wieder, der wird Jerusalem wieder aufbauen und gemeint ist im übertragenen Sinne, der wird Glauben stiften, der wird die Beziehung zu Gott wieder aufbauen. Ein Gesalbter steht da. Gesalbter? Das heißt Messias, auf Griechisch Christus. Jesus ist da vorhergesagt. Jesus ist sozusagen das ultimative Kennzeichen der Liebe Gottes. In Jesus wird Gottes Liebe Mensch. Und das sieht der Daniel schon über 500 Jahre vorher, dass Jesus kommt. Es gibt dann noch viel anderes. Es ist dann auch von Bedrängnissen die Rede. Und dass dieser Gesalbte sterben muss, das steht da auch bei Daniel. Jesus stirbt am Kreuz. Aber Jesus ist auch wieder auferstanden. Und er fragt dich heute, hast du mich lieb? Von Herz zu Herz. Du bist von Gott geliebt. Amen.